Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Ich freue mich heute auf Alexander Herzog, den Inhaber der Johannes-Apotheke in Altenberg bei Linz. Wir sprechen im Oberösterreich ungefiltert Podcast über seine Karriere, die Gesundheit und über Privates. Herr Herzog, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Sehr gerne.
Das freut mich. Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Das kann ich ganz eindeutig mit Nein beantworten. Ich bin ein Salzburger.
Ein Salzburger? Wie kamst du nach Oberösterreich?
Wie es so ist im Leben oder sehr häufig, der Liebe wegen.
Aber jetzt erzähl mal, wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen, ganz klassisch am Land, 15 Kilometer von Salzburg entfernt, auf 770 Meter Seehöhe. In Wirklichkeit 773 und das Kinderzimmer war wahrscheinlich auf 775 Meter. Nachdem das Ortsschild direkt vor uns war mit der Seehöhe über dem Meer, war das immer sehr genau sichtbar. Und zwar klassisch romantisch am Land, hinterm Haus ein Bacherl, ein Wald. Und man hat jederzeit aussehen können. Fernsehen hat es gegeben, war nicht so wichtig. Und Internet und diese Dinge, Computer hat es natürlich alles nicht gegeben. Anfang der 70er, Mitte der 70er. Also ganz klassische, wunderschöne Kindheit.
Klingt idyllisch. Du gingst dann nach Innsbruck zum Studieren, ist das korrekt?
Das ist genau richtig. In unserer Schule war immer ein ganz großer Anteil an Innsbruck-Studenten dann und auch da hat es mich hin verschlagen. Als Pharmaziestudent hatten wir nur drei Möglichkeiten, Wien, Graz und Innsbruck. Und als Salzburger war mir Innsbruck um vieles sympathischer als die Großstadt.
Wie kam es zu dem Interesse an der Pharmazie? Das ist doch etwas, ja, sage ich mal, nicht so Alltägliches in jungen Jahren.
Ja, die Frage ist natürlich lustig, weil bis in die 7. Klasse Gymnasium habe ich keine Idee von Pharmazie gehabt. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Und gleichzeitig, wir waren damals im Internat, bin ich mit einem 8-Klassler zusammengesessen am Abend und wir haben uns über unsere Berufszukunft und Studienzukunft unterhalten. Und er hat gesagt, naja, er geht Pharmazie studieren, das taugt ihm, das ist interessant mit der naturwissenschaftlichen Komponente, Chemie, Biologie. Ich habe gesagt, aha, erstaunlich, was es da auch gibt. Ich möchte für Medizin studieren und dann haben wir uns über unsere beide Ideen ausgetauscht und letztendlich hat er Medizin studiert und die Pharmazie.
Was lernt man in einem Pharmaziestudium außer Fremdwörter?
Ja, das Gute ist, wenn man vorher 6 Jahre Latein gehabt hat, ist nicht mehr alles fremd. Darüber hinaus ist Pharmazie hoffentlich auch heute noch, aber damals jedenfalls. Ich habe begonnen 1991 mit dem Pharmaziestudium und es beginnt natürlich ganz klassisch mit Biologie, Chemie, Physik, in Anführungszeichen noch einmal von vorne, aber natürlich dann gleich viel intensiver und einfach mal Grundlagen, 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 aber natürlich insgesamt sehr chemielastig. Und sogar zu unserer Zeit war schon weniger Chemie als unsere Vorgänger. Es ist sozusagen immer weniger Chemie hineingekommen, obwohl man Pharmazie natürlich ganz, ganz viel mit Chemie verbindet. Aber auch damals ist schon großer Wert gelegt worden auf Pharmakognosie, wie das Fach bei uns heißt, also sozusagen die Welt der Pflanzen in der Medizin, die medizinische Bedeutung der Pflanzen. Und da hat auch Innsbruck einen historischen Schwerpunkt und insofern ist natürlich da auch sehr viel Wert gelegt worden drauf.
Wie lange hat das Studium gedauert?
Ja, die Pharmaziestudenten sind bekannt dafür, dass sie keine Mindestrekorde knacken. Ich gehöre da auch dazu und habe es geschafft, das 10-jährige Jubiläum zustande zu bringen. Habe natürlich ein paar Faktoren damit beigetragen und habe es auch noch ganz kurz künstlich in die Länge gezogen, weil sich herausgestellt hat, dass genau zum 10-jährigen Matura-Jubiläum ein Diplomprüfungstermin besteht. Insofern habe ich gesagt, ich muss leider meine Diplomprüfung nur mehr verschieben, weil ich möchte genau am 12. Juni 2001 meine Prüfung machen.
Was kam dann nach dem Abschluss? Wie und wo hat deine Karriere gestartet?
So gesehen muss ich sagen, sie hat schon davor gestartet, aus familiären Gründen, weil wir schon ein Kind gehabt haben zu diesem Zeitpunkt und dann muss man irgendwann einmal ein Geld einbringen. habe ich tatsächlich, wir haben Innsbruck schon 1999 verlassen und erst 2001 war dann meine letzte Prüfung auf der Uni und zum Geldverdienen war ich vorher ordnungsgemäß beim Bundesheer, damit das erledigt ist. Und dann im Anschluss gleich habe ich mir auf die Suche gemacht nach einer Arbeitsstelle und die hat sich im Oktober 2000 glücklicherweise gefunden in Urfa in der Sternapotheke. Und die haben mich genommen, obwohl ich noch nicht fertig war, in der Hoffnung, dass ich sehr bald fertig bin. Es hat dann ein Dreivierteljahr gedauert, aber ich habe sozusagen schon vor meinem offiziellen Studienende in die echte Welt schnuppern dürfen.
Was kam nach der Sternapotheke? Kam dann schon deine eigene Apotheke?
Ja, in Wirklichkeit ganz genau. Nach 15 wunderbaren Jahren in der Sternapotheke, fast 16, hat sich die Gelegenheit ergeben, dass in Altenberg die Apotheke zum Verkauf stand. Und habe gesagt, nachdem wir schon seit 99 eben in Altenberg gewohnt haben, die Apotheke einen Kilometer vom Zuhause weg übernehmen zu können, war dann doch zu spannend, dass ich gesagt habe, diese Chance sollte ich mir gehen lassen. Und das hat sich dann glücklicherweise so ergeben.
Das heißt, du hast den Namen Johannes Apotheke übernommen, denn dein Vorname wäre ja Alexander.
Ja, diese Geschichte durfte ich auch schon gelegentlich erzählen oder diese Frage beantworten. In Wirklichkeit war es nicht mein Vorname, es ist zufällig dann mein zweiter Vorname geworden. Aber die Apotheke hat geheißen, die Apotheke im Sonnengarten. Und wie es so ist, waren wir relativ kurz entschlossen, was übernimmt, ist ja grundsätzlich mal kein Geld noch da. Und es war eigentlich die Vorgabe, möglichst dort und da Kosten zu sparen. Und an der Außenwand sind Buchstaben befestigt gewesen und es war eigentlich dann so eine Art Scrabble-Spiel in der Familie, dass wir gesagt haben, wir haben diese Buchstaben zur Verfügung. Können wir möglichst viel davon verwenden und dass wir so wenig wie möglich dazu kaufen müssen.
Eine sehr interessante Namensfindung, aber hat was.
Genau, und dann, also Teil war noch, ich habe gesagt, gewisse Namen kommen halt einfach nicht in Frage und wenn es ein Heiliger ist, brauche ich irgendeinen Bezug. Und so hat es sich natürlich ergeben, dass ich mit der Konstellation sehr gut erleben habe können.
Hast du diese eine Apotheke oder hast du mehr?
In Österreich gibt es glücklicherweise noch das althergebrachte Konzessionssystem, wo ein Apotheker voll verantwortlich ist für eine Apotheke. Und so gesehen ist in dieser Situation gibt es nur eine Apotheke, auch wenn es manchmal natürlich Familienkonstellationen gibt. Aber es ist trotzdem nach wie vor eine Person für eine Apotheke verantwortlich.
Gibt es bei dir so gewisse Schwerpunkte auch?
Wir haben in der Zwischenzeit einen sehr großen Schwerpunkt schon auf Mikronährstoffe uns gelegt und erarbeitet und decken neben dem klassischen Arzneimittelsektor einfach wirklich nahezu die gesamte Bandbreite an Nahrungsergänzungsmitteln an, auch an vielen pflanzlichen, anderen alternativen Varianten. Heilpilze ist ja auch eine der moderneren Entwicklungen der letzten Jahre, die wieder verstärkt in den Fokus kommen. Und nebenbei auch eine sehr breite Palette an Kosmetika, die für meine Verhältnisse für eine kleine Landapotheke sehr, sehr breit ist. Aber meine Damen haben sich das meiste davon ausgesucht und sind sehr happy damit und in der Zwischenzeit natürlich auch unsere Kunden. Also es ist eh nicht mehr auszudenken und seitdem wir eine Kosmetikerin auch im Haus haben und in unserem Team haben, ist natürlich der Bezug zur Kosmetik vor Ort noch viel wichtiger geworden.
Mischt sie auch selber in der Apotheke, wenn du sagst Nahrungsergänzungsmittel oder alternative pflanzliche Heilmittel?
In der Apotheke wird natürlich nach wie vor gemischt. Das ist ganz klassisches, ich sage einmal, österreichische Apothekentradition. Und da werden natürlich Tees gemischt, aber auch Kräuter verarbeitet, Kräutertinkturen hauptsächlich. Tinkturen und Mazerate sind da die hauptsächlichen Ausgangsstoffe. Und ja, da gibt es immer wieder Spielraum für Individuelles.
Heißt, man muss sich sehr viel immer auch weiterbilden und Neues lernen.
Das bleibt uns jedenfalls nicht aus und das ist aber auch eine der Dinge, die unseren Beruf spannend machen, weil es hat sich über die Jahre immer wieder viel verändert in der Pharmazie und in der Medizin und es wäre absolut fatal, wenn man sich nicht fortbilden würde, abgesehen davon wäre es eine furchtbare Fahrt. Es gibt so viele spannende Entwicklungen, da nicht dabei zu sein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und glücklicherweise auch meine Mitarbeiter nicht, also auch die nutzen das Angebot, vielfältig Fortbildungen wahrzunehmen.
Du hast deine Mitarbeiter angesprochen. Wie viele oder wie groß ist denn dein Team?
Wir sind in der Zwischenzeit angewachsen auf 12, 13 Mitarbeiter und sind immer 1, 2, 3, je nach Situation, Lehrlinge dabei. Und eben in der Zwischenzeit auch eine Kosmetikerin, auch eine Apothekenmitarbeiterin, die neben der Apotheke sich in kosmetische Gefilde wagt. Und wir haben zusätzlich zu mir noch 3 Pharmazeutinnen, die sozusagen die Woche abdecken. Die Pharmazie der Apothekenwelt ist ja klassisch sehr weiblich und sehr teildienstflexibel, sagen wir mal so. Insofern können wir da sehr flexibel auch auf Wünsche eingehen. Und ja, also wir sind glücklicherweise in der Lage und Situation, ausreichend Personal zu haben und auch in den letzten Jahren eigentlich immer ausreichend Personal gehabt zu haben, auch in Zeiten, wo es woanders schwierig war. Und ja, ich hoffe, das bleibt noch lange so.
Du hast die Lehrlinge angesprochen. Also muss man jetzt nicht unbedingt Pharmazie studieren? Kann man das auch als Lehrberuf machen?
Es gibt das Pharmaziestudium für das akademisch ausgebildete Personal, die dann auch berechtigt sind, eine Apothekenkonzession in späterer Folge zu erlangen. Und darüber hinaus gibt es noch den Lehrberuf, pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz, für Männer und Frauen natürlich. Und das ist, was früher der Lernberuf Apothekenhelfer war, ist seit den 80er Jahren ganz offizielle Lehrausbildung und eine 3-jährige Lehre mit einer Mischung aus kaufmännischen Komponenten und eben typischem Apothekenwissen. Und was man so hört, soll auch zu den schweren Lehrberufen gehören, weil natürlich kaufmännisches und trotzdem chemisch, botanisch, mathematisches Wissen ist doch etwa eine Bandbreite, die nicht für alle gleich gut geeignet ist. Und insofern haben wir natürlich eine sehr spannende, glaube ich, Ausbildung, aber durchaus für manche auch herausfordernd, weil sehr vielfältig.
Wie schaut jetzt dein Arbeitsalltag aus?
Es gibt den klassischen Apothekenalltag, der sich irgendwo zwischen 8 und 18 Uhr abspielt. Am Land dürfen wir glücklicherweise nur eine Mittagspause machen. Die ist bei uns von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Und die klassische Apothekenöffnungszeit am Tag sind eben 8 Stunden. Und das geht sich damit schön aus. Soweit sind die allermeisten Apotheken in Österreich vergleichbar. Auch wenn in der Zwischenzeit manche über Mittag offen haben. Aber wir starten eben um 8 Uhr. Üblicherweise stehen schon die Ersten vor der Tür, weil die Ärzte haben halt schon Ordination vor 8 Uhr. Insofern sind meistens die Ersten schon mit den ersten Wünschen bei uns und dann geht schon los. Am Vormittag üblicherweise mehr wie am Nachmittag, am Montag und am Freitag mehr als an den anderen Tagen. Und ja, ich muss sagen, auch in einem kleinen Ort mit 4.500 Einwohnern tut sich durchaus einiges.
Das heißt, du bist bei den Kunden, nimmst Rezepte entgegen, gibst denen die Medikamente oder hast du auch administrative Tätigkeiten?
Ich bin nach wie vor auch Gott sei Dank mit den Kunden beschäftigt, nehme natürlich die Rezepte entgegen oder heutzutage vielmehr häufig die E-Card. Und ja, wie es auch ist mit den modernen Errungenschaften der letzten Jahre, erklären wir auch sehr oft die neuen digitalen Möglichkeiten und weisen auch immer wieder darauf hin, wir brauchen die E-Card, es geht jetzt auch nicht mehr ohne oder halt ein gedrucktes Rezept ist die E-Card ersetzt. Das mit der Sozialversicherungsnummer, das manche kennengelernt haben während Corona, das gibt es ja so nicht mehr und ist auch in Ordnung so aus Datenschutzgründen. Und es gibt halt ein paar digitale Möglichkeiten und manche sind schon faszinierend modern auf dieser Ebene und haben zum Teil das Rezept auch schon am Handy. Aber es gibt nach wie vor die Klassiker, die mit dem Papierrezept kommen. Es gibt auch Wahlärzte, die noch länger wahrscheinlich kein E-Rezept verwenden. Aber so gesehen bin ich natürlich auch da nach wie vor an der Front, aber in Wirklichkeit die administrativen Aufgaben sind nicht zu unterschätzen und erfordern tatsächlich immer wieder viel, viel Zeit und Aufmerksamkeit. Und insofern bin ich sehr froh darüber, dass ich ausreichend Mitarbeiterinnen habe, damit ich mich auch während der Arbeitszeiten um diese Dinge kümmern kann. Nach 18 Uhr ist sowieso nur selten Schluss.
Wenn die Rezeptgebühr erhöht wird, wenn es wieder irgendwas mit der E-Card ist, kommen da viele zu dir und beschweren sich?
Ja, beschweren ist relativ. Sie wissen, dass wir sehr bemüht sind, solche Dinge zu erklären und weiterzuhelfen. Aber natürlich wird darüber gesprochen und man kann sagen, es wird sich beschwert darüber, dass die Rezeptgebühr erhöht wird, was die letzten 40 Jahre, glaube ich, auch mit großer Sicherheit Jahr für Jahr geschehen ist. 2026 wird das zum ersten Mal anders sein, weil die Rezeptgebühr jetzt eingefroren worden ist für das nächste Jahr. Schauen wir, ob das auch so wahrgenommen wird. Ansonsten haben wir vielfach erklären müssen, dass sie halt um 15 Cent gestiegen ist oder so. Aber ja, diesmal haben wir eine andere Situation für das nächste Jahr. Aber grundsätzlich wissen bei uns die Leute schon, dass sie genau solche Dinge erfragen können und dass wir da üblicherweise auf nahezu alle Fragen eine Antwort haben.
Unser Gesundheitssystem ist ja doch ein sehr gutes an und für sich. Wie glaubst du, wird sich das in Zukunft verändern oder auch verändern müssen? Und auch eine Apotheke ist ja ein sehr, sehr wichtiger Part davon.
Jedenfalls werden wir ganz viel mehr medizinische Selbstverantwortung brauchen und mehr Gespür dafür brauchen, was kann ich selber machen, wo muss ich mich hinwenden und muss ich unbedingt immer zum Arzt, muss ich unbedingt immer ins Krankenhaus, was kann ich selber machen. Es gibt auch andere Länder, die eine wesentlich geringere Ärztedichte haben, eine geringere medizinische Versorgung und ich glaube, die sterben statistisch auch nicht öfter. Und wir sehen ja, dass das Gesundheitssystem in dieser Form auf Dauer so nicht finanzierbar sein wird. Und darum ist medizinische Kompetenz sicher eines der großen Themen für die nächsten Jahre. Und das muss man tatsächlich halt auch über Generationen wieder erwerben. Wir haben uns leider ein bisschen von unserer All-Inclusive- und Sicherheitsnetz-Mentalität einfangen lassen über die letzten Jahre und man hat gewusst, man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo hingehen und es wird jedenfalls geholfen und ob das dringend ist oder wichtig oder unbedingt notwendig, hat nie eine Rolle gespielt. Und ob das jetzt Ambulanzgebühren im Krankenhaus sind oder sonst irgendwelche sozusagen Hindernisse, die einen kurz überlegen lassen, ist es jetzt unbedingt notwendig oder überlege man noch was anderes. Solche Dinge sind in Österreich nie populär geworden.
Bist du für Ambulanzgebühren?
Irgendeine Form der Lenkung macht wahrscheinlich Sinn, weil es sicher Leute gibt, die sonst überhaupt keine Sekunde Zeit darauf verschwenden, ob das, was sie jetzt in Anspruch nehmen, nur einigermaßen realistisch ist. Es gibt Beispiele aus dem Krankenhaus, da bin ich einigermaßen aktuell informiert, wo Dinge einfach völlig sinnlos in Anspruch genommen werden. Es kommen Leute in die Ambulanz mit einem gebrochenen Nagel, wo es erst Informationen und wie sie ausstellt, ist der Nagel ein gebrochener Kunstnagel. Und weil natürlich um 4 in der Früh kein Nagelstudio offen hat, kommt jemand auf die Idee und möchte sie den im Krankenhaus abzwicken lassen. Und dann muss man natürlich fragen, wäre da ein Selbstbehalt berechtigt? Und da, glaube ich, würden die meisten sagen, ja.
Das Vertrauen in Apotheker ist vielleicht doch auch etwas höher als in Ärzte mittlerweile. Könnte auch die Apotheke erste Ansprechpartner werden, wenn ich jetzt einen Schnupfen habe, eine Grippe habe etc.?
Ich glaube, das ist ein klassisches Thema. Die Apotheke hat sich genau für solche Themen immer als erste Ansprechstation gefühlt. Wenn jemand mit den Hausmitteln und dem Wissen von zu Hause nicht mehr ausgekommen ist, glaube ich, waren wir und sind nach wie vor erste Ansprechperson. Und ich glaube, alle Apotheken sehen sich weiterhin so und wenn in der Apotheke jemand das Gefühl hat, da steckt was Ernsteres dahinter, wird auch jede Apotheke, glaube ich, dann an den Arzt, an die Hausärztin weiterverweisen. Und ich glaube, das ist jetzt so und es wird auch weiterhin so sein, dass wir uns als solche Anlaufstelle sehen und diese Funktion wahrnehmen. Insofern habe ich es sehr lustig gefunden, dass mit 1450 eine Hotline genau für so etwas implementiert worden ist, wo ich das Gefühl habe, das machen wir eigentlich die Jahre schon und es hat sich an dem für uns nichts geändert. Und es gibt jetzt ein zusätzliches Angebot, das wir auf die Füße stellen müssen.
Du hast berichtet, in deinem Studium ist es eigentlich schon viel um Natur und Pflanzen gegangen. Hast du das Gefühl, die Pharmazie entwickelt sich generell wieder ein bisschen dorthin zurück? Also es gibt jetzt nicht mehr nur die schulische, sondern entweder die Alternative dazu oder gibt es einen Weg, wo du sagst, nur das, nur das, nur das?
Nein, ich glaube, das Geheimnis liegt immer darin, dass man aus dem ganz großen Potpourri und aus dem ganz großen Schatz, den wir zur Verfügung haben, immer das wählen können, sollen, dürfen, wo wir einfach das Gefühl haben, da können wir am meisten damit bewegen. Und ob das manchmal die Schulmedizin ist oder bei manchen Indikationen eine alternative Variante, Und die traditionelle pflanzliche Heilmedizin ist ja jedenfalls zumindest dazwischen. In Wirklichkeit ist ja eh Teil auch der Schulmedizin. Aber es ist zu gewissen Phasen ein bisschen in Vergessenheit geraten gewesen. Und da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren schon einiges ergeben, dass der klassische pflanzliche Arzneischatz, den es eh immer gegeben hat, auch wieder mehr in den Fokus gerückt ist, in zum Teil anderen Darreichungsformen. Aber da ist ganz viel Wissen auch wiederbelebt worden. Und eine Zeit lang war die TCM, also diese traditionelle chinesische Medizin, sehr modern. Hat auch nach wie vor natürlich ihre Berechtigung. Aber es gibt in der Zwischenzeit ja auch einen Trend, genau diese Traditionen der europäischen Medizin einfach mit einem Schwerpunkt zu versehen. Und heißt konsequenterweise auch TEM. Und das sind einfach unsere Pflanzen, die wir in unserer Gegend eh immer schon verwendet haben. Als Tee, als Tinktur, als Mazerat. Alle diese Dinge kommen wieder zurück und finden einen neuen Stellenwert.
Du hast uns berichtet, du bist viel in der Apotheke, du arbeitest viel, du bist Familienvater. Was machst du so noch zum Ausgleich? Was sind deine Hobbys?
Ja, die Selbstständigkeit, habe ich festgestellt, endet jedenfalls nicht um 18 Uhr. So gesehen verbringe ich noch üblicherweise ein bisschen mit bürokratischen und anderen Dingen noch 18 Uhr in der Apotheke. Aber darüber hinaus schaffen wir gelegentlich ein bisschen Familienleben. Meine Frau ist ja im Krankenhaus, also auch die hat Nachtdienste und einen Fulltime-Job. Die Tochter hat inzwischen auch Pharmazie studiert und ist in der Apotheke, in einer anderen Apotheke allerdings tätig. Und insofern können wir uns sehr pharmazeutisch-medizinisch zu Hause austauschen, was natürlich auch sehr spannend ist. Gemeinsam verbindet uns eine Liebe zur Musik, eine Liebe zu Katzen, Liebe zu Haus und Garten. Und ja, in diesem Umfeld findet eigentlich aktuell das meiste statt. Und ich muss gestehen, seitdem ich am Land wohne und arbeite, ich komme oft nur mehr einmal im Monat nach Linz und es geht mir eigentlich nicht so.
Du hast die Musik angesprochen. Welche Genre, welche Musiker singst du, spielst du?
Wir sind alle irgendwie musikalisch, aber geblieben ist uns hauptsächlich der Gesang. Wir waren und sind immer wieder in Chören aktiv, leider nicht so viel, wie wir es gerne wären. Dafür ist die Zeit tatsächlich leider ein bisschen zu knapp. Aber für projektbezogene Aktivitäten geht es sich immer wieder aus. Und wir dürfen glücklicherweise in einem wunderbaren Chor in Urfa, in der Friedenskirche, immer wieder projektbezogen mitsingen. Nächstes Jahr, 2026, wird der Messias aufgeführt, ein wunderbares Werk, das wir vor vielen Jahren in Linz schon mal mitgesungen haben. Und das ist für einen Chorsänger ein echtes Highlight. Und da sind wir alle drei dann im Familienverband involviert.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Ich lerne fast täglich Neues. Die Pharmazie bietet immer Neues, die Medizin natürlich sowieso. Technische Neuerungen stehen an, bin leider ein bisschen technisch interessiert und versuche mich da hinein zu lesen. Es gibt Dinge, natürlich auch die KI wird an uns nicht spurlos vorübergehen. Bin ein bisschen auf der Suche, wie uns das Thema weiterhelfen kann, ob wir da irgendwas implementieren können, was einen sinnvollen Mehrwert gibt. Ja, und es gibt natürlich auch andere Dinge. Also interessiert zu bleiben, ist nach wie vor spannend.
Hast du Vorbilder?
Die Frage nach Vorbildern ist jetzt tatsächlich spannend. So aus der Hüfte geschossen und nachträglich betrachtet, mein Vater ist vor 3 Jahren verstorben und er war ein Beispiel von unglaublichem Allgemeinwissen und Auffassungsgabe und der sich Dinge gemerkt hat mit Jahreszahlen über viele Jahre hinweg und glücklicherweise bis ins hohe Alter. Ein Teil davon, glaube ich, ist hängen geblieben, aber es ist trotzdem auch für mich eine Faszination geblieben, wie man so umfassend informiert sein konnte. Und damit es kitschig ist, auch meine Mutter, die ganz anders gestrickt ist, sie lebt glücklicherweise noch im 97. Lebensjahr und auch glücklicherweise geistig voll dabei, faszinierend immer wieder. Und sie ist ganz, ganz anders gestrickt und ich glaube, die Komponente des Zuhörens, der Ruhe ist mir geblieben und insofern ist sie da auch ein Vorbild. Ja, Ich kann es jetzt nicht anders sagen.
Woran glaubst du?
Ich bin ganz klassisch katholisch aufgewachsen, war auch in einer katholischen Privatschule. Insofern war der Glaube natürlich immer ein Thema. In Verbindung mit der Naturwissenschaft ist er natürlich ein bisschen anders, als jetzt nur blind drauf loszuglauben. Dass es irgendeine ordnende Kraft gibt im Universum, die vielleicht da eingreift, ist jedenfalls ein spannender Gedanke und würde manches leichter erklären lassen. Weil manche Dinge wissen wir, dass die Wissenschaft halt noch nicht alles erklären kann. Insofern bleibt in der Hinsicht ein bisschen Platz zum Glauben. Ob das jetzt zwingend immer christlich-katholisch sein muss, ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich die Frage jetzt auf den Glauben so interpretieren darf, dann sage ich, ich finde sehr viel Schönes da drinnen. Und darüber hinaus glaube ich, soll man grundsätzlich immer viel nachdenken, neugierig sein, an uns arbeiten, uns weiterentwickeln wollen.
Schlagwort Social Media, Fluch oder Segen für dich?
Es hat lange gedauert, bis ich mich in dieses Metier begeben habe. Ich war der Letzte in der Familie, der auf ein Smartphone umgestiegen ist. In der Zwischenzeit kann man sich natürlich diesem Thema sowieso nicht entziehen. Ich bin aber einer, der tatsächlich zwar ein Facebook-Account hat, aber eher ein Quartalsschauer ist. Wenn ich nicht zufällig im richtigen Moment reinschaue, verpasse ich dort sicher Trends. Insofern habe ich glücklicherweise Personen in der Familie und in der Firma, die das Ohr ein bisschen da dran haben. Sonst würde ich gewisse Dinge sicherlich versäumen. Aber WhatsApp und solche schnellen digitalen Kanäle verwende ich natürlich.
Zum Abschluss, Alexander, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Ja, da ist es ganz einfach, weil man in so einem Metier daheim ist und nicht nur so. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Ohne Gesundheit ist alles nichts, hat irgendwer, glaube ich, mal gesagt. Und wenn einem die Gesundheit erhalten bleibt, dann ist alles andere eigentlich ein wunderbares Extra-Geschenk. Und wenn alle gesund bleiben und ich rede jetzt einfach mal vom familiären und unmittelbaren Umfeld, wenn alle gesund bleiben und in diesen Dingen, die sie machen und die sie mit Begeisterung machen und in der Ebene erfolgreich bleiben, das ist für meine persönlichen Wünsche eigentlich völlig ausreichend. Ich bin gern in einer Umgebung, wo die Leute zufrieden sind mit dem, was sie haben.
Alexander Herzog, danke für das Interview und alles Gute.
Vielen Dank für diesen spannenden Vormittag.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.